Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast. Mein Name ist Lukas Gröning und wie immer begrüße ich hier Oliver Hahn an meiner Seite.
Hallo.
Na, wie geht's dir?
Sehr gut. Ich habe richtig Lust. Wir sind jetzt im zweiten Teil und jetzt geht's richtig los.
Genau. Um nochmal kurz zu erläutern, was wir hier eigentlich machen. Wir lesen hier in diesem Podcast Friedhof der Kuscheltiere zunächst mal. Also wir lesen mehrere Bücher, aber unser erstes Buch ist Friedhof der Kuscheltiere. Wir gehen dieses Buch nach und nach durch, immer so circa 50 Seiten. Haben wir das Buch eingeteilt mit den einzelnen Kapiteln dann und sind jetzt mittlerweile in Folge 6, wenn ich das richtig habe. Genau. Und ja, werden euch gleich mal erzählen, um was es da ging. Nur aber für euch zur Info, was für eine Version des Buches wir natürlich haben, weil das natürlich auch für den einen oder anderen wichtig ist, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können mit den Seitenanzahlen, mit den Kapitelanzahlen und so. Das kann ja durchaus variieren. Wir lesen die Version aus dem Heine Verlag aus dem Jahr 1988. Und in den heutigen Kapiteln oder in der heutigen Folge werden wir uns mit den Kapiteln 36 bis 39 beschäftigen. Das sind genau genommen die Seiten 255 bis 308, wobei 308 ist es nur noch so ein Stückchen da oben, bis es dann in der nächsten Episode mit Kapitel 40 weitergeht. Um mal kurz was zu sagen, was bisher geschah in diesem Buch. Wir werden das jetzt nicht mehr so detailliert machen, wie wir es vielleicht in den vergangenen Folgen gemacht haben. Wenn ihr das jetzt nicht wisst, hört euch die einfach nochmal an. Es geht jedenfalls darum, dass die Familie Creed in die Stadt Ludlow in Maine gezogen ist, weil der Vater dort eine Universitätsstelle als Doktor angenommen hat. Und sie treffen dort auf einen netten Nachbarn, Jude Crandall, der ist schon ein bisschen älter. Und der erzählt ihnen von einem Tierfriedhof, der in der Nähe ist, wo eben die vergangenen Jahrhunderte überweg die Kinder ihre toten Haustiere begraben haben. Dieser Tierfriedhof wird gezeigt. Und es stellt sich aber im Verlaufe der Handlung heraus, dass es da noch einen weiteren Friedhof gibt, der so ein bisschen abseitiger ist von dem anderen Friedhof. Und auf diesem Friedhof wird dann der tote Carter Church, der im Verlauf der Handlung stirbt, begraben. Und anscheinend führt dieses Begräbnis irgendwie dazu, dass dieser Carter dann am nächsten Tag wieder quicklebendig im Hause Creed dann auftaucht. Das heißt, dieser Carter war erst tot und ist jetzt wieder zum Leben erwacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht man da mit dem Tod um? Welche Möglichkeiten bietet dieser Tierfriedhof? Und gerade auch in Bezug auf potenziell vielleicht Menschen. Das ist nämlich etwas, was in der letzten Episode, die wir besprochen haben, angedeutet wurde. Denn dort ist die Rede davon, dass der jüngste Sohn, oder es gibt ja nur einen Sohn, der Sohn von Lewis, Gage, bald sterben wird. Es ist nämlich die Rede vom letzten glücklichen Tag auf Erden, den Lewis Creed noch verbringen wird. Und damit deutet sich eben der Tod des Sohnes an. Und das ist doch eine wunderbare Überleitung zu unserer heutigen Episode, oder Olli?
Genau, wir steigen ein mit dem zweiten Teil unter dem Titel Der Begräbnisplatz der Mi'kmaq. Und es geht im Grunde sofort ins Geschehen rein. Wir erfahren, dass es um die Beerdigung von Gage geht. Wir erfahren, dass es eine Schlägerei wohl zwischen Lewis und dem Schwiegervater Irvin Goodman gibt. Und wir erfahren von einem Nervenzusammenbruch von Rachel. Das sind so kleine Foreshadowing-Dinger, bevor King dann weitergeht. Wir erfahren, dass Steve Masterton, der Kollege von Lewis, mit dem er ja mal Tennis gespielt hat, die Familie sehr unterstützt, gerade auch Rachel, die irgendwie ziemlich fertig ist, und Lewis, der irgendwie in so einem Autopilotenmodus läuft und sich nicht so richtig kümmern kann. Wir sehen die Familie am Frühstückstisch am Morgen vor der Kondolenzfeier. Rachel ist total aufgelöst. Ellie sitzt am Tisch mit einem Foto von Gage und Lewis ist sehr, sehr bei sich. Der nimmt da irgendwie eher so nur so am Rande teil und denkt, rekapituliert für sich eher den Unfall, so was passiert ist. Ellie spricht auch nicht, die hat seit dem Unfall auch nicht mehr gesprochen. Und Steve hilft dabei, Rachel zu sedieren, um sie irgendwie damit ihr geholfen wird, dass sie schlafen kann und dass sie irgendwie ein bisschen zu sich kommt. Und Judd organisiert nebenbei noch die Beerdigung. Lewis denkt sehr viel an den Unfall und wir erfahren, wie das passiert ist. Und zwar haben die irgendwie Fang gespielt oder es war irgendwie so eine Art Spiel, was dann keins mehr war. Gage ist vor ihm weggerannt, wie das so kleine Kinder so machen, und fand das alles witzig. Und Lewis und Rachel waren allerdings zu weit weg, als dass sie ihn hätten einholen können. Und Gage ist auf diese Straße gelaufen und wurde von einem Laster überfahren, mitgeschleift, und im späteren Verlauf erfahren wir, dass es wohl eine richtig, richtig lange Weile gedauert hat, bis der Laster da irgendwo im Feld an der Seite zum Stehen gekommen ist und dann vorher noch die Mütze da lag und der Rucksack und ganz am Ende dann irgendwann Gage. Steve hilft Rachel, sich irgendwie fertig zu machen und checkt immer mal so ein bisschen, inwiefern sie klar ist, also redet sie im Hier und Jetzt, ist sie sich der ganzen Sachen bewusst, also das, was wir so ein bisschen schon kannten von Louis, der das mit Judd schon gemacht hat, als Norma gestorben ist. Und Louis, der so im Autopilotenmodus ist, begrüßt die Gäste am Eingang des Beerdigungsinstitutes und der hat so für sich die Aufgabe bekommen oder angenommen, alle sollen da in dieses Kondolenzbuch eintragen mit Namen und Adresse und da hält er sich so ein bisschen dran fest. Und der erste Gast ist Missy Dandridge, das ist die Babysitterin und fängt an mit Kondolenzwünschen und mit dem Satz, wenigstens ging es schnell und er hat ja nicht gelitten. Und das ist so beispielhaft für das, was die Gäste dann im weiteren Verlauf ihm immer wieder sagen. Aber wir erfahren auch, dass das nie besser wird, sondern dass es immer schwerer wird, dass jede Beileidsbekundung immer mehr in die Narbe, in das Fleisch reingeht. Und dann kommen die Schwiegereltern, dann kommen Irwin und Dory. Dory Goodwin, das sind die Eltern von Rachel, die kommen vorbei und sind Louis gegenüber sehr reserviert, passiv-aggressiv reserviert, wenn man mal sagen. Dory darf ihn nicht begrüßen, der Ehemann zieht sie zurück und er gibt auch Louis nicht die Hand, sondern die gehen einfach schweigend erstmal weiter und tragen sich natürlich nicht in das Kondolenzbuch ein. Wir sehen, wie Steve, Rachel, Judd und Louis beim Essen sind und sehen hier richtig, wie Louis Rachel nicht trösten kann und alle am Tisch das irgendwie ja, seltsam finden. Und deswegen nimmt sich da Steve Masterton der ganzen Geschichte an. Der Streit zwischen Louis und Irwin beginnt quasi mit dem Satz, ich habe schon immer gewusst, dass sowas passieren würde. Das hat er wohl auch seiner Tochter erzählt und Louis fällt aus allen Wolken, dass er das wirklich seiner Tochter erzählt hat, also diese Vorhaltung macht. Irwin wirkt irgendwie so ein bisschen angetrunken, Louis, der ist einfach müde, fertig und hat wahrscheinlich auch zwei Bier dann irgendwie zum Mittag gehabt und irgendwann reicht's Louis und er haut ihm einer aufs Maul. Irwin fliegt gegen den Sarg. Irwin schlägt Louis zurück. Der fällt hin. Rachel tobt und schreit. Und es ist eine völlige Eskalation. Und Louis wünscht sich, in diesem Moment, wo er auf dem Boden sitzt, tot zu sein. Er möchte da einfach gar nicht mehr sein. Und hat so ein Bild gleichzeitig von Gage im Kopf, wie er mit Mickey Mouse Ohren an der Main Avenue von Disney World Goofy irgendwie die Hand reicht. Rachel schreit und schreit und kriegt dich nicht ein. Irgendwie kann Louis sie dann so in so ein Hinterzimmer irgendwie führen und gibt ihr dann noch eine Spritze, um sie dann wieder zu beruhigen. Am Abend bringt Louis Rachel ins Bett und bringt Ellie ins Bett und sieht dann, dass es gibt einen Stuhl, wo Gage Name draufsteht, wie so ein Regisseurstuhl. Den hat Ellie sich ins Zimmer geholt und da legt sie dann das Foto mit drauf. Und Ellie wünscht sich so sehr, dass Gage wiederkommt und sie will so lange auf dem Stuhl sitzen bleiben, bis er wieder da ist. Sie will so lange sein Frühstück essen, bis er wieder da ist, auch wenn sie das eigentlich gar nicht mag. Und sie will seine Bücher lesen und alles soll irgendwie fertig und bereit sein, wenn Gage wiederkommt. Louis betrinkt sich und Church ist da irgendwie mit im Raum und schaut ihm dabei irgendwie zu. Es wird irgendwie beschrieben als nicht lauernd, aber eher so vorsichtig, denn es scheint, dass Louis ihn in der Vergangenheit zu oft getreten hat. Und dann plagt ihn natürlich der Gedanke, wann wirst du Gage jenseits des Tierfriedhofs begraben? Und Louis beginnt sich so ein bisschen zu erinnern an diese Bettbringen-Situation, als sie eingezogen sind. Da gab es diesen kalten Schauer, als er da irgendwie die Treppe hochgegangen ist und ihn auf dem Arm hatte und interpretiert das als frühes Warnzeichen dafür, dass Gage irgendwann sterben würde. Louis durchdenkt so ein bisschen die Idee, wie das ist, wie das mit dem Kater ist und mit dieser Wiedergeburt kam. Ich nenne es jetzt mal Wiedergeburt von Church. Und überlegt so ein bisschen, was Church jetzt nun eigentlich ist. Weil so richtig, also wir erfahren auch, dass auch andere Gäste, die sie im Haus hatten, sehr angewidert von Church waren, aber dass so unterschwellig passiert ist, dass das niemandem so bewusst aufgefallen ist. Da war irgendwie eine Nachbarin da, die hat sich da auch irgendwie so ein bisschen geekelt vor ihm. Und er spricht davon, dass er so eine Art Imitation sein könnte von was, von einer Katze. Mhm. Natürlich die Frage, was imitiert denn da? Mhm. Lewis spürt immer mehr diesen Sog vom Tierfriedhof und denkt sich zurück an die Geschichten von Judd und Spot, den er da begraben hat, und dass der so verheilte Verletzungen hatte von diesem Stacheldraht, und an den Bullen, der da hochgeschleppt wurde und der dann bösartig wurde, und an immer wieder an diesen Begriff, der Acker eines Mannes ist steiniger. Und dann klingelt es an der Tür spät nachts und Judd steht davor. Und Judd hat, naja, eins und eins zusammengezählt, sage ich mal, und ist sich schon bewusst, dass Lewis daran denkt, Gage dort oben auf dem Begräbnisplatz zu begraben. Und Judd beginnt von der Besitzgeschichte zu erzählen, von dem Land drumherum und wem das irgendwie alles nicht gehört und offiziell gehört, und dass das irgendwie alles viel, dass die Verteilungen von, keine Ahnung, Nordzaun bis südlichem Ahorn, das war alles irgendwie so gegeben und zwar schon alles irgendwie richtig aufgeschrieben und so weiter, dass aber der Zaun irgendwann nicht mehr weg ist und der Ahorn nicht mehr geht, und es ist unklar, wem gehört jetzt hier eigentlich was. So. Und dann hören wir die Geschichte von Timmy Baterman, und Judd erklärt so ein bisschen, wie er darauf gekommen ist, dass Lewis vielleicht mit dem Gedanken spielt, und das war, ist die Entscheidung, einen Grabeinsatz zu benutzen, den man relativ leicht wieder öffnen kann, anstatt einer versiegelten Gruft. Und da wird noch erklärt, was eine versiegelte Gruft ist und dass das irgendwie verschweißt wird und dass dann Bagger den hochheben kann und so weiter und so fort. Und dann hören wir die Geschichte von Timmy Baterman. Timmy Baterman war zu Zeiten Judd, als Judd, wie alt war denn Judd da gewesen sein? War ein Mann mittleren Alters wahrscheinlich.
Oder so kurz vorm Erwachsensein vielleicht irgendwie. Also auf jeden Fall ein Erwachsener, also so kurz vorm Erwachsensein bis Erwachsen irgendwie.
Ja, ich glaub, ne, so in der Richtung. Genau, wurde jetzt, glaube ich, nicht so richtig gesagt. Timmy Baterman war ein junger Mann, der ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, und der Vater war, ja, kurz dem Wahnsinn nahe durch den Verlust seines Sohnes, zumal er ja auch seine Frau und sein zweites Kind schon verloren hatte. Und wir erfahren, dass irgendwie Züge zu der Zeit die Leichen der heimgebrachten gefallenen Soldaten in die einzelnen Städte und Orte gebracht haben. So auch Timmy Baterman. Nur sehen die Bewohner von Ludlow, einer nach dem anderen immer mehr, Timmy da irgendwie durch die Straßen taumeln. Und ich fand den Ausdruck Rosinen im Brotteig als Beschreibung für seine Augen im aufgequollenen, gedunsenen Gesicht irgendwie ganz gut. Haare waren zerzaust, er stand da irgendwie unsicher rum und hat die Leute irgendwie angestarrt, und wandert eigentlich so vor dem Haus seines Vaters so die Straße hoch und die Straße runter. Und es kamen auch so Vergleiche mit Zombies, der Hawaiianer, und dass er auch irgendwie gleichzeitig hinterhältig gewirkt hatte. Die Bevölkerung hat dann anonyme Briefe an das Kriegsministerium geschrieben, unabhängig voneinander, und die sind irgendwie darauf aufmerksam geworden und sind jetzt gerade dabei, jemanden loszuschicken, der ganzen Sache irgendwie so ein bisschen nachgeht. Judd trifft sich mit drei Kumpels von sich, der hört davon, die unterhalten sich so ein bisschen, haben die in der Post gewartet, ich weiß, es spielt auch keine Rolle. Es war Judd, es war Hannibal, der war irgendwie ein Verwaltungsbeamter, dann gab es Alan, der war Feuerwehrmann, und dann gab es George, der war der Postleiter, der Posthalter, irgendwie der Postchef, und die sind dann zu viert losgezogen und wollten jetzt zu Bill Baterman, dem Vater, und wollten dem irgendwie, ja, weiß ich nicht, zur Rede stellen oder irgendwie darauf hinweisen. Die finden den auch auf dem Hinterhof des Anwesens, hätte ich was gesagt, des Hauses. Ja. Sitzt dann Bill Baterman an der Seite auf der Treppe und trinkt so ein bisschen sein Bier, und ein Stückchen weiter weg steht Timmy dann so im untergehenden Abendlicht und hat so zuckende Mundwinkel und Grinsen im Gesicht. Und die vier Männer konfrontieren Bill Baterman. Der ist natürlich frustriert vom Krieg und vom Tod seines Kindes und dass er dafür nichts kann, und leugnet das alles erstmal so ein bisschen. Und schickt sie dann mehr, eher so fast so zugegeben, dass er da irgendwas gedreht hat an der Nummer weg, ohne es jetzt genau irgendwie zu sagen. Und gerade als sie gehen wollen, kommt Timmy auf sie zu und er riecht wohl unerträglich. Es muss, also die, es muss so gestunken haben, dass sie sich teilweise den, die, die Hand vor dem Mund und dem Würgereflex nahe, hat überall rote Flecken und was mal so Wunden waren, und der muss wohl schon ziemlich hin gewesen sein. Er muss irgendwie so angeschossen gewesen sein, dass irgendwie der Kopf hätte da irgendwie vom Körper gerissen worden sein. Und er wusste Dinge. Die Dinge sagt er zu Alan zum Beispiel. Der wusste, also Timmy, der Zombie, wusste, dass Alan eine Affäre hat. Nee, dass die Frau eine Affäre hat mit ihrem Kollegen. Und Timmy wusste auch, dass George kein Geld hat, obwohl seine Enkel davon ausgegangen sind, er hat Geld und deswegen nur irgendwie Zeit mit ihm verbringen wollen und um ihn herumschlawenzeln. Und er wusste auch, dass Judd ins Bordell geht und Norma davon nichts weiß. Und er wusste auch, dass Hannibal in irgendeiner Form Geld veruntreut hat. Und dann fängt dieser Timmy, dieses Wesen, an zu wüten und zu toben und zu schreien und zu kreischen. Und die Männer fliehen. Und es wird beschrieben, dass Timmy, das Ding, was auch immer das war, das Schlechte von sich gibt und das Schlechte sagt und an das Schlechte erinnert, weil es einfach selber schlecht ist und weil es sich eventuell bedroht fühlte. Das ist natürlich die große Frage, was war Timmy eigentlich? Später erfahren wir, dass Bill Timmy zweimal in die Brust geschossen hat, das ganze Haus mit Heizöl begossen hat, sich selber erschossen hat und das Haus in Flammen aufgegangen ist. Und auch der Gerichtsmediziner bestätigt, dass Timmy schon seit 2 bis 3 Wochen etwa tot war. Es könnte der Fluch der Mi'kmaq sein, oder, wie Judd sagt, könnte etwas viel, viel Älteres sein, was so wenig Spuren in der Geschichte oder in der Landschaft hinterlassen hat, dass das gar nicht mehr nachzuvollziehen ist. Und er sagt auch, dass die Macht zyklisch sei, wie der Mond, und jetzt gerade irgendwie geht die Macht wieder nach oben. Es habe Gage getötet, um an Lewis irgendwie ranzukommen. Judd macht sich selber die Vorwürfe. Lewis verspricht Judd, Gage nicht da oben zu begraben. Aber. Der letzte Gedanke ist nicht ganz so, ist nicht so sicher. Mhm. Und damit enden wir bei dem, was wir gelesen haben, und öffnen die Runde für die Themen.
Gut, dann machen wir das doch.
Ja, ja, dann Lukas, schieß mal los.
Ich schieß mal los.
Was hast du denn auf dem Zettel?
Also, was ich erstmal sehr spannend fand, was sich in den letzten Kapiteln bereits angedeutet hat, ist so ein Auflösen von einer zeitlichen Struktur, die wir hier am Anfang direkt mal wirklich haben. Also, wir hatten das ja vorher schon, dass mitten in den letzten glücklichen Tag im Leben des Lewis Creed einfach mal dieser Satz reinkommt, dass Gage übrigens sterben wird. Und so. Ich habe das genau
zitiert. Ja, genau. Das war dieser eine Satz da.
Genau. Und das gab es in einer anderen Weise auch schon vorher mit Norma. Ihr Tod wurde auch vorher angekündigt, bevor er kam. Und jetzt haben wir wirklich zu Beginn dieses 36. Kapitels diese totale Auflösung, dass irgendwie alles parallel zu geschehen scheint. Also es ist erstmal, es gibt erstmal diesen Einwurf mit dem Grauen, dass es so ein Grauen führt zum anderen und sorgt dafür, dass wiederum ein anderes Grauen darauf gezogen wird, ne? Und ja, dass sich das Grauen so stapelt, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, und dass es sich immer weiter verschlimmert und so, verschiedene Ereignisse dafür sorgen, dass die Situation von jemandem immer schlimmer werden kann.
Und dass man meint, dass man sich daran gewöhnen kann. Aber dass es irgendwann so krass wird, dass es schon wieder irgendwie verrückt und lächerlich ist. Also dass es ins Komische irgendwie abdriftet.
Genau. So. Ja. Kennt man ja auch irgendwie aus dem Alltag, finde ich. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich war jetzt, das ist jetzt nicht das Grauen hier, ne? Das ist jetzt nochmal eine ganz
andere Ebene. Ja, ich war schon gespannt, ja.
Aber man kennt das ja so ein bisschen, wenn es einem irgendwie schlecht geht, man einem vielleicht irgendwie schwindelig ist oder man Schmerzen hat in irgendwas, da fällt dann auf einmal der Stift runter, da muss man den noch aufheben, dann stolpert man über ein Kabel oder sowas. Ja. Ne? So diese Potenzial einfach irgendwie von so Sachen, die dann irgendwann einfach nur komisch werden und man denkt sich, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das hier auf einer viel, viel höheren Ebene natürlich. Und dann haben wir diese Gleichzeitigkeit von Gedanken und von Begebenheiten. Also es gibt diese Gedanken an Gage und an die Vergangenheit mit Gage. Es gibt die Beerdigung, es wird die Prügelei schon erwähnt, die dann später erst passieren wird. Ne? Wir haben die Regelung der Beerdigung, die parallel passiert. Und wir haben teilweise, oder nicht teilweise, sondern wir haben so Stück für Stück immer noch die Schilderung des unmittelbaren Todes von Gage. Wo am Anfang gesagt wird, ja, da ist er irgendwie weggerannt. Und dann ein paar Seiten später wird dann noch erzählt, ja, da kam dann dieser Laster und so weiter.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und diese Auflösung dieser Zeitstruktur, einer linearen Zeitstruktur, ist, glaube ich, auch dahingehend wichtig, dass wir ja bereits festgestellt hatten, dass dieses Buch mehr oder weniger an seine Hauptfigur, nämlich an Lewis, gekoppelt ist und dass dieses Durcheinanderwirbeln von Gedanken quasi ein Symbol sein soll für die Auflösung des Verstandes in dieser speziellen Situation jetzt.
Ja, ist, ne? Das ist gut, dass du das sagst, weil so habe ich nicht gesehen.
Ah,
Also nicht, dass ich das irgendwie, ich habe es einfach als teilweise störend empfunden, dass das so, es hat so den Fluss von dem, was wir kannten, gebrochen.
Ja.
Und ich musste dann also zwischendurch nochmal, also teilweise Sachen nochmal lesen, weil ich, also ich war dann zu schnell dann irgendwo. Ja. So, also es gibt, würde Sinn ergeben, das irgendwie so gleichzeitig zu tun, aber ich kam da, ich wusste nicht, wie ich damit irgendwie umgehe. Und ich dachte, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich habe das erst wohin so richtig gecheckt, als ich mir das alles nochmal ein bisschen aufgeschrieben habe und dann rausgefunden habe, wir sind noch gar nicht da. Der sagt nur jetzt und dann kam kam die Schlägerei, aber die kam noch lange nicht. Die kam nicht mehr in diesem Kapitel, sondern erst danach in dem Kapitel. Also, also irgendwie so. Weiß ich nicht. So, und auch diesen Einstieg, den du gesagt hattest, dieses pseudophilosophische Philosophieren über das Grauen und wie sich das dann irgendwie aufdingsen. Und das fand ich auch, es gab es ja so noch nicht, dass du so einen Paragraphen hast, der so wirklich ein auktorialer, reiner Erzähler ist, ohne an Lewis zu hängen. Ja, also der hat dann einfach was geschrieben und normalerweise haben wir ja immer irgendwie Lewis begleitet und Lewis Gedanken und Verständnis von der Welt irgendwie gehabt. Aber dieser Paragraph, der wurde dann beendet mit, ja, das oder so ähnlich könnten Lewis' Gedanken gewesen sein. Ja, und das hat so rausgestochen. Was soll das jetzt? Und dann war das auch so lange Schachtelsätze plötzlich. Und da war auch die Wortwahl war dann eine ganz andere. Und dann hast du so ein, das war so ein bisschen gestellt. Was will er denn jetzt eigentlich von mir? Also was ist das jetzt gerade?
Ja, ja. Aber es ist natürlich so eine perfekte Einleitung, finde ich, oder so ein in Stimmung setzen, sage ich mal, für das, was jetzt kommen wird. Ne? Also in Kombination mit dem, was wir vorher im Kapitel gelesen haben, mit dem, wie eben der erste Akt geendet hat, nämlich mit der Ankündigung des Todes von Gage, wird man jetzt im Prinzip direkt in diese Stimmung versetzt, aha, alles klar, jetzt geht's gleich los. Und da ist ja auch die Rede davon, das sind nur noch ein paar Wochen irgendwie, ne, bis dieser Tod eintreten wird.
Und dann geht's dann sofort los.
Und dann weiß man direkt, aha, alles klar, jetzt passiert das gleich. Ne? Und jetzt wird man so reingesettet und dieses Grauen und diese dunklen Gedanken werden auf einmal so in den Vordergrund gerückt. Und es ist so ein totaler Tonwechsel auch erstmal. Ne?
Ist es. So. Und es ist sofort drinne.
Ja.
Also es ist ja nicht mal eine Hinleitung. Mhm. Weißt du, damit hätte ich zum Beispiel gerechnet, dass du also was King ja so irgendwie oft macht, ist so, du hast die Szenerie und das ist irgendwie schön und jeder hat so ein bisschen die heile Welt, die Idylle, was sie haben. Und dann hast du die Szene, wie Gage auf die Straße rennt und dann plötzlich bricht der ganze Ton.
Ja.
Weißt du? Mhm. Aber das haben wir ja gar nicht.
Nee.
Wir haben zack tot.
Ja.
Zack tot und nicht nur das, sondern auch danach. Ja, wir sind ja schon über den Tod hinaus und sind dann schon mit den Vorbereitungen weiter und wie es allen damit ging.
Genau.
Nicht, wie sie darauf reagiert haben, sondern wie sind die Auswirkungen danach? Ja,
es ist ein riesen Zeitsprung und alles, was dazwischen passiert ist, wird so ein bisschen nebenher behandelt.
Einfach, zwischendurch immer. Ja, das sind diese Gedankenfetzen, die dann Lewis hatte. Ja.
Als ob das so Gedanken sind, die man vielleicht auch irgendwie loswerden möchte, aber die immer wieder aufploppen dann irgendwie. Ne?
Deswegen sage ich, es hilft mir, das irgendwie so ein bisschen so anzunehmen, sage ich jetzt mal. Ja. Weil ich war teilweise orientierungslos. Ja, dachte, was will er jetzt gerade?
Ja.
Also.
Ich finde das ganz spannend, wenn man sich das anguckt, vor dem Hintergrund, wie hier die Situation um Ellie geschildert wird, wo ja gesagt wird, dass es wahrscheinlich das Beste ist, wenn man den Tod oder wenn man Gage auf so eine gewisse Art noch bei sich dranhält mit diesem Bild. Ne?
Ja.
Und dass Lewis darauf hofft, dass sie irgendwann dieses Bild dann auf ihr Bett legen wird und es irgendwann vergessen wird, zur Schule
mitzunehmen. Dass der Stuhl zusammenbricht.
Dass es dann irgendwann ganz von alleine geht.
Ja.
Und hier haben wir eigentlich diesen Umgang damit, dass man das eigentlich schon so ein bisschen vergessen will, aber dass es immer wieder so aufploppt. Ne? Dass man eigentlich in einer gegenwärtigen Situation ist, also der Beerdigung vielleicht oder die, oder allem, was so drumherum passiert, ne? Mit auch diesem Besuch in diesem Restaurant, Benjamin's oder Benjamin. Aber gleichzeitig kommen diese Gedanken immer wieder hoch, ne? Und gleichzeitig erinnern auch irgendwie alle anderen Figuren daran, ne? Also Judd, der da mit seinem Bier da die ganze Zeit auch sitzt, ne? Also der sagt ja, dass er, es wird ja erzählt, dass Louis in diesem Benjamins auch ein Bier nach dem anderen kippt und Judd mithält sozusagen, ne? Ja. Und Rachel allein durch das, was wir in der vorigen Episode besprochen haben, wo wir ja die Schilderung vom Tod ihrer Schwester hatten. Mhm. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, was das mit Oz auf sich hat. Ich habe im Vorfeld recherchiert, was es bei Oz ging.
Ja, da habe ich die Frage nochmal aufgestellt. Vielleicht nähern wir uns der ganzen Geschichte.
Ja. Ich habe so ein bisschen einen Plan, aber kann man ja dann besprechen. Genau, und diese Erinnerung, dass andere Figuren und auch andere so Gegenstände und sowas, ne? Also auch sowas wie das, dieses Müsli oder diese Cornflakes, die er da ist. Ne?
Coco Bears oder
so. Genau, Coco Bears, genau. Ja. Dass das so eine Erinnerung ist und dass Ellie ja auch damit umgeht, dass sie das so jetzt isst und so, ne? Und bei sich behalten will. Und dass es da irgendwie unterschiedliche Umgänge mit dem Tod an sich gibt anscheinend.
Ja, also wir haben von den drei Familienmitgliedern haben wir drei verschiedene Umgänge damit. Ja. Na, also wir haben Ellie, die da voll auf Erinnerung ist und das ist alles seins, der ist noch irgendwie da, der kommt auch wieder vielleicht, hofft man ja so als Kind und das ist alles noch so eine Realität. Ja. Und Rachel ist völlig woanders, die kommt damit gar nicht klar. Und Louis, merke ich jetzt gerade, wissen wir tatsächlich nicht, wie er trauert, weil er vielleicht einfach nicht so richtig trauert.
Ja. Ja? Absolut. Das ist ein Gedanke, der mir genau in dem Moment gerade auch gekommen ist. Vielleicht nämlich vor dem Hintergrund, dass er ja theoretisch im Hinterkopf weiß.
Er hat eine Hintertür.
Es gibt ja einen Ausweg eigentlich. Ne?
Genau. So. Ja. Ja, genau. Die ist nicht gut und die ist nicht ideal, aber es wäre eine.
Ja. Es wäre aber auch ein Ausweg, den zu nutzen, man sich erstmal überwinden müsste, um das mal so zu sagen. Ne? Also er trauert ja trotzdem und er hat ja trotzdem diese dunklen Gedanken und er verfällt ja dann in diesen Anfall, dass er seinem Schwiegervater eine aufs Mützchen gibt und so.
Ja.
Ne? So, ne? Also die Trauer gibt es schon und es wäre so ein äußerster Ausweg, aber eigentlich ist ihm, glaube ich, schon relativ klar, ja, das geht ja eigentlich, ne? Das kann man ja eigentlich machen.
Ja, das heißt, er schiebt so seine Trauer so ein bisschen weg.
Ja.
Vielleicht. Mhm. Ist man nicht. Mhm. Was ich jetzt auch erstaunlich finde, ist, dass wir immer noch nichts von Rachel richtig wissen.
Absolut, ja.
Also, klar, wir haben eine ganze Portion Hintergrundinformationen letztes Mal bekommen, aber mehr auch nicht. Mhm. Also hier ist sie jetzt nur nebenan. Also die ist jetzt nur irgendwo sediert oder weint oder schreit. Also sie hat keinen aktiven Part in irgendeiner Form. Mhm. Und wir wissen nichts von ihr.
Ich glaube auch, das hat was mit der subjektiven Perspektive von Louis zu tun, der um sich herum alles irgendwie auszublenden scheint
absolut.
Gerade.
Ja.
Und sich auch um Rachel vielleicht auch unterbewusst nicht so richtig kümmert, weil er weiß, ja, ich könnte dieses Kind ja auch wiederbringen.
Ja, ne? Kann er also, ja, glaube ich, auch nicht, weil dann müsste er sich ja mit der Trauer grundsätzlich.
Ja, genau. So, ja.
Und es gab ja dann eine kurze Szene. Oh, jetzt hat es geklingelt.
Machen wir einfach weiter.
Okay. Es gab ja dann auch eine kurze Szene, da hat er Rachel ins Bett gebracht und hatte gefragt, wie geht's dir? Und sie sagt, schlecht, Hund mit Rabe und so weiter. Und hat dann aber irgendwie für sich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, hier für alle irgendwie die Bedürfnisse zu erfüllen.
Wir machen mal kurz Pause.
Ja, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Tja, da sind wir wieder. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es darum ging, dass Louis keine Lust mehr hat, die Bedürfnisse von Rachel und von allen anderen zu erfüllen und sich da irgendwie drum zu kümmern und dann auch von Steve noch den Blick zu bekommen, er müsste sich doch jetzt Rachel trösten und das kann er nicht und von Judd gab es irgendwie was ähnliches und dann gab es diese Schlägerei, weil die dann auch irgendwie, also irgendwie war er wirklich mit dem, trotz Autopilot war er nur bei sich, so, aber nicht im Verzweifeln, so, nicht im Trauer.
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dem anderen großen Part, den wir hier vor allem in diesem ersten Kapitel von denen, die wir jetzt hier besprechen, sehen. Und das ist diese Komik, die dann auf einmal reinkommt, finde ich.
Also, welche meinst du?
Ja, ich erkläre das mal kurz. Du hast auf der einen Seite diese Trauer, diese dunklen Gedanken, diese Einführung mit dem Grauen und so weiter und so fort. Und dann hast du aber diese Komik, die durch die Ritualisierung des Todes dann bei der Beerdigung und durch diese diese Kapitalisierung des Todes, habe ich es jetzt genannt, besteht. Also diese ganzen komischen Sachen, die dann eingewoben werden.
Bei dem Sargkauf und so, meinst du?
Ja, genau. Also ich zähle das einfach mal so ein bisschen auf. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Nämlich, dass du hier diesen Ausstellungsraum für Särge hast, da ja. In dieser Einrichtung. Du hast eine Reihe an Klappstühlen mit gepolsterten Sitzen und gepolsterten Rückenlehnen, von denen da erzählt wird. Also das wird so richtig schön hergerichtet.
Das wird schon beschrieben, ne?
Ja, also, genau.
Das ist auch, war auch irgendwie anders. Hat mich gewundert, dass das überhaupt beschrieben wurde.
Ja, genau, richtig.
Weil das Zimmer von Zelda zum Beispiel wurde nicht beschrieben. Das wussten wir alles nicht.
Und das ist in so einer richtigen Reihe sozusagen.
Ja,
also
ja.
Das geht
ja.
So richtig hintereinander weg. Dann haben wir einen Teil dieses Raumes, in dem eben Gage da liegt, ist gleicht einem Kirchenschiff. Wir haben hier diesen Sarg, der aus Rosen, der ein Rosenholzmodell ist, was den Titel Ewige Ruhe trägt und von der American Casket Company gehandelt wurde.
Das
oder
ist also seltsam, ne? Alles. Ja.
Und noch mit rosa Seidensamt belegt ist im Übrigen. Dann geht es darum auch, dass dieser Typ, der da dieses Bestattungsunternehmen anscheinend führt, Louis fragt, ob er sich eigentlich schon Gedanken über die Finanzierung der Beerdigung gemacht hat.
Ja.
Er sagt dann, ja, hier ist die Kreditkarte, mach mal. Ne? Und das in Kombination noch mit diesen Beileidsbekundungen, die da kommen.
Ja,
na?
Dieses andauernde, jetzt ist er bei den Engeln.
Schön, dass das schnell geht,
ne?
Ist zum Himmel und so. Das, was man so Stereotyp irgendwie schon kennt. Ne?
Ja.
Das hat für mich so eine irrwitzige Komik gehabt irgendwie, die da reinkommt auf einmal, was so absurd ist eigentlich. Und gerade im Kontrast mit der Beerdigung der Tiere auf dem Tierfriedhof, wo da irgendwie gesagt wird, nimmt da diese Plastiktasche, nimmt da Church mit rein und beerdigt ihn da oben irgendwie, haut ihn da rein.
Ja,
also diese Ritualisierung und dieses Aufhübschen, es wird auch noch davon gesprochen, dass da regt sich Louis dann auch in seinen Gedanken zumindest drüber auf, dass er hat eigentlich gar keinen richtigen Bock hier zu sein, da werden hier immer diese Toten, die werden dann noch schön geschminkt und so, sozusagen, ne? Und werden dann in den Sarg gelegt und so. Und das hat so eine Absurdität, dass man dem Tod dann so eine Beachtung schenkt, oder nicht so eine Beachtung schenkt, aber das so aufpolstert oder plustert. Und dass es gleichzeitig mit diesen ganzen Mitleidsbekundungen, dass das so Phrasen sind und dass es so belanglos und sinnlos eigentlich ist. Ne? Auch der Höhepunkt ist noch das Adressbuch übrigens, ne? Wo dann noch wichtig ist, dass sich alle da eintragen und die müssen ja selber den Sinn dahinter hinterfragen. Und ich habe mich auch gefragt, was macht man mit so einem Ding? Ist das denn, wenn irgendwann mal die Freunde kommen, nimmt man das Ding mal raus? Ach, guck mal hier, das ist ja das Buch von der Beerdigung. Da haben sich alle eingetragen, die damals auf der Beerdigung waren.
Ja, ne? ich glaube, also ich kenne sowas von so Hochzeiten oder so, dass man dann die Adressen hat und sich im Anschluss daran nochmal mit einer eigenständigen Karte für Geschenke und so ein Kram zu bedanken, dass die da waren. Also so, dass man so ein, die abschließen, weißt du, so. Und ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht, vielleicht, weiß ich nicht.
Na, hier wird das ja auch so beschrieben, Louis beschreibt ja dann, dass er auch so ein Jahrbuch aus der Highschool hat, aus dem College und so.
Ne? Der erste Haarschnitt.
Und genau, so. Richtig. Ja, ja. Ja. Und dann fragt man sich, aber was willst du mit so einem mit so einem Zeugnis des Trauens oder des Trauerns im Prinzip.
Ja.
Ne? Also was willst du mit so einem Buch dann da drin? Das ist ja keine schöne Erinnerung, die da hochkommt, sondern das ist nur so, guck mal hier, das ist ja das Buch, da waren wir bei der Beerdigung von unserem Sohn.
Ja, zumal da nichts draufsteht, ne?
Ja.
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 Ja, ich glaube, ich war jetzt selten bis gar nicht bei einer Beerdigung und ich glaube, das beißt sich sowieso immer. Wenn du in einem Trauermodus bist, du hast irgendjemanden Nahestehendes verloren und bist in dieser Trauer drin und musst gleichzeitig noch so Formalitäten klären von welcher Sarg, wo, wann, wie, Organisation von der Beerdigung an sich und Geld und so ein Kram, das ist ja nicht dran, so, weißt du? Das ist irgendwie, das hat Judd jetzt in dem Fall gemacht.
Ja, genau.
So, Judd war in Übung.
Ja, aber das wurde bei Judd ja auch schon so beschrieben. Und da dachte ich mir auch schon, irgendwie ist das doch jetzt komisch, ne? Du trauerst da so an diesen Menschen.
Ja.
So ganz schlimm. Und es ist ein Rieseneinschnitt ins eigene Leben. Und da musst du nebenbei noch gucken, wie du das Ding jetzt betreibst.
Ja, ich glaube, bei Judd hat es ja Louis gemacht, ne? Da hat sich ja Louis um die Vorbereitung gekümmert.
War das so? Ich dachte, dass sogar beschrieben wurde, dass Judd das auch selber noch so übernommen hat. So in so einem stoischen, in seiner stoischen Haltung.
Das kann sein.
Ich glaube, so
war es. Mir war irgendwie dran, dass Louis sich da nochmal dran zurückerinnert hat, weil er ja als Kind da irgendwie einen Onkel im Bestattungsunternehmen hatte und dann da. Na gut, okay.
Ja, irgendwie so.
Ja, ich fand, wo wir jetzt gerade dabei sind, wegen dieser Komik, diese Eskalation, diese Prügelei zwischen Louis und Irwin.
Ja.
Also, es passt ja in diese Klischee-Nummer rein, weißt du? Was wir ja in den letzten Folgen immer mal gesagt haben, du hast so. so eine Prügelei. Also Lewis hat ja versucht, irgendwie mit Irwin nochmal klarzukommen. Er hat gedacht, komm, pass auf, weißt du was, draufgeschissen, wir lassen das jetzt hinter uns, wir müssen jetzt irgendwie zusammengehen, es ist jetzt Familie, es gibt Größeres als das, was vorher passiert ist. Mhm. Ja? Nur war Irwin da jetzt nicht ganz so der Meinung. Und dass die sich da jetzt geprügelt haben und der Sarg fast runtergefallen wäre und alle schreien und so, das hatte sowas, ja, irgendwie ist das schon so, ja, kennt man. Also nicht von realen Sachen,
auf der einen Beerdigung, auf der du warst, da haben sie auch zwei Leute geprügelt.
Nein, aber so aus Filmen und Serien und so, da kennt man das, dass oftmals, wenn da die Emotionen am größten sind, dass es dann auch da so krass auch eskaliert, dass die sich halt einfach prügeln. Ja, und also weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt damit noch passiert.
Ja.
Also was wird damit gelöst jetzt? Also jetzt nur mal, wenn wir jetzt auf der Story-Ebene gucken.
Ja.
Ja, also hat das jetzt irgendwann noch, war das das jetzt? War das jetzt das Ding? Aber vielleicht können wir da in den Ausblick noch ein bisschen gucken.
Ja.
Ja.
Ja, interessant. Also fand ich auch tatsächlich so einen komischen Einwurf. Klar gab es da diesen Todeswunsch, den hast du ja beschrieben, im Recap der Handlung sozusagen, also den Lewis dann hatte, als er am Boden lag. Aber auch dieser garstige alte Mann, der dann so, du schlägst wohl gerne alte Menschen und so, ne? Was dann so gesagt
wird. Ja, der hat das auch nicht in Ruhe, also Ruhe gegeben. Und dann so, das ist alles, weiß ich, das war so, das ist nicht so ein Fingerspitzengefühl gemacht.
Ja, genau.
Weißt du, ich meine, der hat mir mehr so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefehlt. Das kann man, glaube ich, auch anders irgendwie hängen lassen, ohne dass es in Gewalt ausartet. Ja. Weißt du, ich meine?
Ja,
so plump.
Ja, ja.
Fand ich so plump, dass er dann zugehauen hat, Lewis, plötzlich.
Ja, aber es ist auch so eingewoben.
Das Einzige, der gehauen hat, war Church.
Ja, stimmt, ja. Aber es ist auch so eingewoben in diese Struktur, die wir jetzt haben, ne? Dass im Prinzip auch alle Ereignisse, die hier passieren, inklusive der Gedanken, die damit einhergehen, extrem breit und lang gezogen werden. Also, dass wir, was wir jetzt gar nicht mehr haben, aktuell zumindest, sind diese ganz kurzen Zwischenkapitel, die wir jetzt haben. Ne? Also, wir hatten das ja immer mal. Ne,
ja, so, die Absätze, also diese.
Genau,
ja,
dass mal ein Kapitel nur ein kleiner Absatz war oder sowas. Und ich fand diese Prügelei so symptomatisch dafür, weil sie zum einen dort eingegliedert ist in diese ganze Folge der Trauer und dieser Ereignisse und so und diesen Rückblick auf den Tod von Gage und so, den wir ja immer noch präsent haben. Also das war zwar ein Kapitel vorher, ne, aber das ist ja, man würde ja in dieses Grauen-Szenario reingesettet und hat dann diese Prügelei und das setzt sich sofort auch mit anderen Ereignissen und Gedanken, die immer wieder hochkommen, also diesen Gedanken zu dem Eintragen in das Buch beispielsweise und so. Und das wird alles sehr, sehr breit geschildert und es ist wie so ein insgesamt so ein ungeordnetes Gedankentableau, Rückblickstableau, was sich aus Lewis Sicht dann zumindest so aufarbeiten lässt. Also dieses, ich habe mal geschaut, diese Prügelei geht über 5 Seiten hinweg, einfach mal. Das sind 5 Seiten am Stück, die diese Prügelei allein geschildert wird.
Ja.
Ne? Und das ist mit anderen Ereignissen dann auch so, beziehungsweise die wechseln sich dann eher ab, so, weil diese Prügelei ist natürlich nochmal so ein performativer, nicht abstrakter Moment sozusagen, ne? Also der direkt in der Situation ist und der dann auch so ausgeschildert wird.
Ja, ne, und es bricht das raus, was sowieso schon lange ranschwillt. Ja, ja. Also das, dieser Konflikt mit Rachels Eltern von Lewis Seite aus. Also das haben wir ja mitbekommen, dass der da einfach nicht hingeflogen ist und mit zu Thanksgiving und dass er auch sauer war, dass die den Kindern mit Klamotten überschüttet haben und dass sie da irgendwie ihre Zuneigung und Liebe kaufen und so weiter. Das haben wir alles schon mitbekommen, dass jedes Mal, wenn das Thema auftaucht, dass Lewis da irgendwie schon hochfährt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber ich dachte, ich weiß nicht. Also ich hätte mir gerne, wenn ich was, hätte ich irgendwie.
Steven, was hast du denn da gemacht?
Differenzierter gehabt, so, weißt du? Stell dir mal vor, es wäre geworden, dass Lewis völlig oben ist, und der Vater aber ganz anders reagiert hätte. Also völlig, also von mir aus ignorant, ja, oder deeskalativ unterwegs war oder einfach nur dumme Sprüche gebracht hat und sich gar nicht gewehrt hätte oder so, weißt du? Er hat ja dann aber mitgemacht und mitgeschlagen und irgendwie war das dann so und Rachel hat dann auch geschrieben, schlag meinen Vater nicht.
Ja,
ja, also die ist dann da irgendwie auch mit rein und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht,
So zwei Figuren, die glaube ich so ihre Abneigung gegeneinander schon relativ lange
mitgetragen. Ja, ist aber auch ein bisschen würdelos, finde ich, ne? Für beide total, auch.
Ja, ja. Ja, kann sein. Aber das ist ja, das spricht ja dafür, dass wenn die sich vorher irgendwann immer mal getroffen haben, dass es eigentlich immer nur so ein Treffen von zwei Fassaden anscheinend gab. Ne? So zwei Masken mehr oder weniger.
Die haben sich die eigentlich ja nicht mehr. Hassen. Die haben sich ja gar nicht mehr getroffen.
Ja, genau, ja. Ja, ja. Aber trotzdem war das, gab es ja anscheinend vorher keine Gewalteskalation oder sowas. Ne? Und es gab ja auch mal dieses relativ normale Gespräch, sage ich mal, was mal geschildert wurde. Also es ist jetzt nicht normal, aber wurde immerhin anstandsvoll geführt, als der Vater Louis Geld geboten hat, damit er seine Tochter verlässt und so. Ne?
Ja.
Da sind sie ja nicht direkt aufeinander losgegangen, aber das war ja so ein Eskalationspunkt.
Nee, oder das
so
nicht, das stimmt,
Punkt,
ja.
So ein Punkt, wo so Eskalation, so eine Eskalationslogik in Gang gekommen ist, dass man vielleicht irgendwann mal handgreiflich werden könnte.
Ja. Ja, und dann ist Louis wahrscheinlich in so einem Muster, dass es einfach nicht anders geht. Also, ja wenn er dann mit so einem, also er kann ja nicht, der letzte Weg ist die Gewalt.
Ja.
So,
ja.
Es ging nicht mehr. Also, kennt ihr, also zu rationaler, zu rationalen Sachen war er sowieso nicht fähig, er war irgendwie im Funktionsmodus mit drinne und hat, und konnte dem auch nicht, also der war ja so perplex, dass dieser Vater genau diese Worte auch zu seiner eigenen Tochter gesagt hat, dass er, also,
Ja,
es ist schon verständlich. Also ich muss sagen, ich dachte, ja komm, hau zu. Ja.
Andere jetzt Theorie, die mir gerade kommt, wurde jetzt nicht so explizit geschildert, aber nehmen wir mal an, also die beiden haben sich ja geprügelt und dann ist das Verhältnis zwischen beiden ja endgültig zerrüttet. Ne? Denken wir das mal weiter. Nehmen wir mal an, Louis würde tatsächlich, wie er es ja hier schon gedanklich formuliert, Gage wieder zum Leben erwecken. Mhm. Er müsste ja mindestens Rachel und Ellie einweihen. Na, also er würde das ja auch für Rachel machen.
Und einige andere noch.
Genau, aber er würde es ja für Rachel machen, er würde es für Ellie machen, weil Ellie äußert ja hier auch, dass sie ihn vermisst und so. Könnte man dann den Vater da einweihen oder würde das nicht zu so einer Abschottungslogik führen, dass sozusagen die Familie von Louis eigentlich gar nicht mehr den Vater und die seine Frau treffen kann. Also ist, also würde nicht
oder
das
niemanden
Kind,
mehr, das
ja, aber ja. Aber gerade bei diesem Konflikt, ne, würde nicht das Kind dafür sorgen, dass sich eigentlich die Familie komplett abschotten muss von den Schwiegereltern von Louis. Das finde ich, das finde ich spannende Gedanken.
Ja, sicher, aber ich glaube, sie müssten es von allen machen. Ja. Das wissen ja alle Bescheid.
Ja.
Wenn dann plötzlich der Zweijährige wieder auftaucht, bei dem alle zur Beerdigung waren.
Ja, ja.
Ja, klar, die müssten den im Keller halten.
Ich meine, gut, Judd könnte man es erklären.
Judd weiß es schon.
Ja, also Judd. Also,
ja, der wohnt gegenüber, aber ich sag mal so, Missy, die Nanny, die passt halt, auf wen passt die dann auf?
Ja,
und wo stimmt, vor allem?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also ich stelle mir das dann vor, da hast du dann wie bei Shaun of the Dead so einen Zombie in einem Garten. Ich glaube, das war Shaun of the Dead.
Das war
wahrscheinlich. So, der dann so gefesselt ist und den hält man dann irgendwie fest und weil das dann irgendwie mal Gage war oder so.
Kann sein, ja. Ja, aber das war vielleicht so ein böser Abschlussgedanke. Okay.
Ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt darauf, dass die Beziehung wieder gekittet wird zwischen Louis und Irwin. Dadurch, dass ihr Gage wieder da ist.
Ja, ja.
Jetzt hat er wieder von den Toten geholt.
Also wie würdest du das machen? Ich würde, wenn ich das machen würde.
Ja.
Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Ja, weiß ich nicht. Also, ja,
ey, du spürst die Macht der Begräbnisstätte nicht.
Ja. Aber würdest du dann irgendjemanden einweihen, außer die, für die es absolut notwendig ist, das zu wissen, also Frau und Kind in dem Fall. Und würdest du irgendwelche anderen Leute noch darüber hinaus einweihen, die nichts von dem Geheimnis des Tierfriedhofs wissen?
Ich glaube, ich würde es längerfristiger aufziehen. Ich würde erstmal niemanden einweihen, also grundsätzlich nicht einweihen, sondern ich würde das Gerücht streuen, dass Rachel schwanger ist. Ja, dann kriegt sie sozusagen ein Baby, ist eine harte Schwangerschaft, blablabla, und man sieht sie erst irgendwie wieder so nach 2 Jahren.
Läuft immer mit so einem Kissen rum.
Ja, wie auch immer so. Man kann das ja irgendwie machen. Vielleicht ist Rachel auch ein bisschen seltsam geworden, mit Sicherheit dadurch. Und dann ist irgendwann Gage aus dem Keller wieder raus, weil er, weiß nicht, ob er wächst dann noch, das wissen wir alles nicht so. Ja. Und dann kann man sagen, ja, das ist nicht Gage, das ist Jeffrey oder so. Ja, also weiß ich nicht. Ja, das hat Konsequenzen, die Nummer.
Ja.
Auf jeden Fall.
Genau. Gehen wir mal weiter.
Okay. Wir haben dann noch Judds Geschichte gehört. Und dann war ich so ein bisschen irritiert, weil wir hören jetzt hier irgendwie die ganze Geschichte von den Möglichkeiten des Begräbnisfriedhofs und das, was in der Vergangenheit schon alles passiert ist, immer so häppchenweise.
Hm.
Ja. Und ich habe so den Eindruck, Judd geht so durch die Welt und sagt, na gut, wenn ich es jetzt nicht erzähle, da passiert es auch nicht. Obwohl ich vielleicht weiß, dass die Gefahr da ist. Ups, es ist passiert, naja, jetzt muss ich es auch erzählen. Jetzt muss ich davor warnen. Was ich meine? So war das ja bei den anderen auch irgendwie schon so. Das war so, naja, okay, jetzt ist es passiert, jetzt kann ich auch erzählen. Ja. So. Und immer mit diesem großen Finger, du darfst nicht und so. Mhm. Aber dann steckte ja Louis schon in den Situationen mit drinne.
Ja.
Er war ja schon so weit.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht. Zumal Louis ja auch danach gefragt hat. Hat denn schon mal jemand probiert, da irgendeinen Menschen zu
Genau, das hat er verneint.
Und da ist der aber auch ausgeflippt und empört gewesen. Mhm. So, Mann, oh Mann. Ich so, na, warum nicht? Dann erzähl doch die Geschichte, die ist doch scheiße.
Ja.
Also, die ist so abschreckend, die Geschichte. Mhm. Die ist so gruselig.
Mhm. Ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, es ist ja davon die Rede, dass dieser Tierfriedhof so einen Sog hat auf die einzelnen Figuren.
Ja.
Und da reden wir natürlich jetzt erstmal von Louis, dass er diesen Sog jetzt oder diesem Sog jetzt auch erliegen könnte. Aber wir reden ja nach wie vor von Judd auch, der ja weiß, dass dieses Geheimnis in der Welt ist und der ja gesagt hat, ja hier, der Kater ist gestorben, komm, ich zeig dir meinen Friedhof und dann kannst du ihn begraben und so weiter. Und wir wissen ja trotzdem nach wie vor nicht, es wird ja angedeutet, wir wissen nach wie vor nicht, wie Church jetzt nun gestorben ist.
Nee, das wissen wir nicht.
Und ich habe mich gefragt, ob dieser Sog vielleicht auch Judd dazu hätte bewegen können.
Ja, das war eine Theorie von uns.
Sagen,
das war eine Theorie von uns.
Ich töte jetzt den Kater.
Ja, damit Louis im Kreislauf ist.
Genau.
Ja.
Und damit ich auch vielleicht raus aus der Geschichte bin, damit ich dieses Geheimnis nicht mehr weitergeben muss, sondern es gibt jetzt sozusagen einen Epigon. Es gibt jetzt jemand, der das weitermachen könnte. Ne? Und dann ist es ja auch mehr oder weniger egal. Also er wird das Beste wollen für Louis, aber ich glaube, er ist jetzt mit der Intention hingegangen, Louis zu sagen, ja, mach das auf keinen Fall. Ich weiß, du hast jetzt die Gedanken, Gage da zu bekommen und so weiter.
Ja.
Aber ich glaube, eigentlich weiß er, ja komm, passiert doch eh.
Und das meine ich. Und das meine ich. Ja. Ja? Ob er dem jetzt nur die Geschichte erzählt hat oder nicht.
Ja.
Ja? Natürlich weiß er, dass es passiert.
Ja,
er spürt es doch selber. Mhm. Es ging ihm doch nicht anders. Und er hat doch gesehen, wie das allen anderen ging.
Ja.
Ja? Selbst die Leute in Ludlow wussten ja damals, also offensichtlich nicht alle, weil als Timmy da wieder unterwegs war, gab es da irgendeine Frau, die da völlig verstört worden war. Mhm. Aber es gab auch viele, die gedacht haben, mein Gott, du baust jetzt nur Scheiße damit.
Mhm.
Es hat so gut funktioniert.
Mhm.
Und jetzt packst du den Kerl da hoch und es bringt alles durcheinander.
Ja.
Ja?
Mhm.
Und na klar weiß der das.
Ja, aber fürs reine Gewissen geht er nochmal hin und sagt, ja, aber mach das ja nicht.
Ja, oder er kann halt einfach nicht anders, weil der Druck von diesem Begräbnisplatz so groß ist, der sagt, gib das weiter.
Mhm.
Ich kann dich.
Mhm.
Du musst das weitergeben.
Mhm.
Töt den Kater, hol den mit rein und dann, ich sag mal so, lass ich dich in Ruhe, also aus Sicht dieser Entität, ich lass den Druck von dir und schieb den rüber. Und Judd hat damit irgendwas wie eine, oh ja, Gott sei Dank, jetzt ist nicht mehr der Druck da, den Neuen da jetzt mit in den Sog reinzuholen.
Ja. Weil eigentlich wäre dieser Tierfriedhof ja, oder wäre das Geheimnis des Tierfriedhofs ja erstmal zumindest, also es gibt natürlich noch andere Bewohner in dieser Stadt, ne, aber aus diesem Mikrokosmos, den wir hier aufgemacht bekommen, mit diesen beiden Häusern, die durch die Straße getrennt werden und so weiter, wäre das ja eigentlich nicht weitergegangen. So, Judd wäre irgendwann gestorben und niemand hätte wahrscheinlich erfahren, dass man Lebewesen wieder zum Leben erwecken kann, wenn man sie auf diesem Tierfriedhof begräbt. Aber
möglich.
Dann sagt er ihm auf einmal, ja hier, und es ist ja noch relativ harmlos, hier, du hast ja doch, der Kater ist doch gestorben, begrab den mal da oben. Und dadurch wird das Geheimnis ja automatisch weitergegeben. Mit dem Hintergrundwissen noch. Dieser vielbefahrenen Straße, dass da auch so ein Kind mal gerne hops gehen kann.
Ja.
Ne? Dass es dann auch irgendwie dazu kommen kann, dass das auch noch passiert.
Sozusagen. Ja, und dass halt einfach dieser Weg da hinten in diesem Wald einfach immer gemäht ist.
Ja, das stimmt. Das kommt auch noch
dazu. Ja, der könnte ja auch einfach zuwachsen und das weiß einfach keiner mehr.
Ja.
Weil einfach dichter Wald ist und dann verschwindest du nicht in den Wäldern, weil, wir haben festgestellt, die Wälder sind so groß dort, dass man sich da wirklich verlaufen kann.
Mhm.
Aber dieser Weg ist einfach bereitet.
Ja.
Wer macht denn das?
Ja.
Zieht da Judd los oder was, wenn keiner guckt?
Jede Woche Rasenmähen.
Naja, irgendwer muss es ja tun.
Ja, anscheinend.
Weil von irgendwelchen anderen Kindern haben wir jetzt nichts erfahren.
Nee, tatsächlich nicht.
Also wir wissen tatsächlich sehr wenig, was da jetzt gerade noch los ist.
Mhm.
Aber ich meine, die hocken da am Ende von Ludlow, muss ein Stückchen reinfahren.
Mhm.
Ja, wie, man hätte jetzt auch nicht so rausgehört, dass das da noch irgendwelche anderen Häuser, dass es da überhaupt eine Nachbarschaft gäbe.
Ja, ja.
Sind ja nur die beiden.
Erstmal denkt man, das sind die beiden Häuser, ne? Würde ich jetzt sagen.
Ja, wäre die Frage, ist dieser Einfluss also ortsmäßig begrenzt?
Ja.
Weil die beiden da halt irgendwie wohnen gerade?
Hm.
Oder reicht der auch bis rein? Und grundsätzlich, wenn jemand stirbt, hat irgendjemand irgendwo was zu tun?
Ja.
Ja? Hm. Wie passt Pasco da in die Nummer rein?
Ja, ist auch eine gute Frage.
Also, hä?
Der auch irgendwie was davon zu
wissen schien. Ich lese alles immer mit diesem Pasco-Ding im Hintergrund.
Ach, echt, ja? Okay. Ja. Er wird ja auch ein paar Mal erwähnt hier trotzdem.
Ne? Ja, also, ist ja aber es löst es nicht auf.
Ja, tatsächlich.
Noch nicht.
Noch nicht.
Ich hoffe, das passiert. Aber naja, King lässt doch mal den einen oder anderen Faden fallen. Und hofft, es sieht keiner.
Ja.
Okay. Wir hatten den Traum, diese Vorstellung, das nur ganz kurz, dass Gage mit diesen Mickey-Maus-Ohren wie ist. Und Lewis hatte schon mal so einen Traum. Irgendwann in den vorangegangenen Kapiteln hat er abends im Bett gelegen und hatte den Traum oder hat davon geträumt, genau, das war so eine Traumsequenz, wie er, Gage hatte auch diese Mickey-Maus-Ohren, die saßen irgendwie in einem Auto und Goofy war irgendwie da und da war, also es wurde schon mal, diese Art der Szenerie wurde schon mal beschrieben. Mhm. Die stand so, die hatten wir, glaube ich, mal vergessen mit reinzubringen, weil, okay. Also ich hatte die für nicht.
Ich habe es jetzt gar nicht mehr.
Die war so, ich muss nochmal nachgucken, vielleicht reiche ich das nochmal nach. Mhm. Aber das kommt jetzt einfach nochmal wieder. Es ist irgendwas klingelt da bei mir. Mhm. Jetzt könnte man ja mal gucken oder mal drüber sprechen, was jetzt der große Oss jetzt sein soll. Mhm. Er wird ja wieder erwähnt. Mhm. Ja, so der große Oss legt sich über irgendwas drüber.
Ja.
So.
Es ist, ja.
Wir haben das letzte Mal ja festgestellt, Oss ist eigentlich das Land.
Genau.
Aber das ist hier, glaube ich, nicht. Nee,
es ist eine Personifikation. Und es ist vor allem, also hier in dem Fall ist es eine Person anscheinend, ne? Irgendwie scheint es eine Person zu sein.
Weiß ich nicht.
Also es wird zumindest gekettet an eine Person. Also es wird ja von dem großen bösen Oss oder so gesprochen, ne?
Ja, ja.
Und das Interessante ist ja, dass ja in dieser Originalgeschichte, der Zauberer von Oz, oder das zauberhafte Land, oder wie das heißt, was denn?
Du musst ein bisschen lauter sprechen.
Also ja, das zauberhafte Land oder wie es heißt. Da ist es ja so, dass das eine schöne, farbenfrohe, magische Welt ist.
Ja.
Und das ist ja das absolute Gegenteil erstmal von dem, was wir hier haben. Also erstmal ist es keine Welt, die hier erwähnt wird, sondern es ist eine böse, dunkle Figur irgendwie. Es ist also etwas, dass man etwas, was schön sein soll in einem anderen Medium, umgewandelt hat und abstrahiert hat in etwas Böses, Schauriges. Und das ist so ein bisschen das, was ich beim letzten Mal gemeint habe. Dieses Bild hing ja im Zimmer der Schwester von Rachel.
Zelda. Ja,
genau, in
das Zeldas, runtergefallen ist.
Genau, in Zeldas. Mhm. Und war ursprünglich eigentlich mal ein Quell der Freude.
Ja.
Allerdings, durch das Dahinsiechen in diesem Zimmer und die permanente Betrachtung des Bildes, wurde gerade dieses Bild zu einem Symbol für etwas Furchtbares, Dunkles. Ne? Und, und diese Umwandlung von auf der einen Seite, wir haben in diesem Buch oder in diesem Medium diese zauberhafte Welt, die schön ist, die aber hier umgewandelt wird in etwas Schauriges, Böses. Ich glaube, das ist das, was er damit symbolisieren möchte. Irgendwie. Also es ist einfach ein Symbol für die Umkehr einer schönen, heilen Welt in eine dunkle Welt.
Ist es vielleicht, also ich stelle mir gerade vor, wie diese dunkle Welt von Stranger Things, ob du es gesehen hast oder so, da gibt es irgendwie so eine Doppelwelt, also die gibt es irgendwie von der Realität noch eine dunkle Realität, die ist irgendwie so zugewachsen und zugedingst und so weiter. Ja. Es könnte natürlich auch das, genau, es könnte einfach so ein Schleier des Grauens, der sich auf die heile Welt drauflegt, sein. Ja. Und alles das, was mal schön war, also es ist ja alles noch, außer Gage vielleicht, aber und das hat sich draufgelegt, die sind beide immer noch verheiratet, die haben immer noch Kinder, die wohnen immer noch in dem Haus, ja, die Sonne geht immer noch auf, das Gras ist immer noch grün und der hat immer noch seinen Job und es hat sich im Grunde, aber über das Ganze hat sich das Grauen gelegt.
Ja, und das hat auch was mit der Umkehrung zu tun, wie hier gerade jetzt in diesen Kapiteln, wie Alltag hier eigentlich verstanden wird, weil ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist absolut recht, dass sich dieser dunkle Schleier darüber gelegt hat und auf einmal ist doch alles, was wir sehen, was wir vorher so für schön befunden haben, also erstmal diese heile Familie, der Rasen, gut, viel befahrene Straße war schon so ein Stich da rein sozusagen, aber drumherum diese ganzen, das Müsli und so der Pyjama und sowas.
Das Frühstück,
genau, und die Sofas, wo man sich hinsetzt. Und der Kater auch, Katzen sind ja auch liebe Katzen, ich sage das vorsichtig, so liebe Tiere, sagen wir. Ne? Aber dass auf einmal alles, was schön war, potenziell dunkle Gedanken hervorruft oder zumindest in der Erinnerung an Gage auch irgendwie böse ist oder böse Gedanken hervorruft. Also nur so ein paar Beispiele, die wir hier haben. Vorher war der Alltag, der hier eingewebt wurde, im Prinzip so eine Flucht vor dem Grauen, was man im Alltag erlebt hat. Also der Tod von Victor Pasco zum Beispiel.
Ja.
Ne? Ja. Dann hat man sich zurück in den Alltag geflüchtet, ist zur Frau gegangen und so zurück zur heilen Familie, wenn man so will, zurück zu den Kindern weiter und so fort. Ne? Und das findet hier nicht mehr statt. Jetzt auf einmal haben wir einen Alltag, der eine Konfrontation mit der Dunkelheit im Prinzip ist. Das heißt, wir sehen hier Gage, der vorher in den Alltag integriert war, der fehlt jetzt ja erstmal und das ist erstmal schon so, dass diese heile Welt in einer gewissen Weise zerstört wurde. Aber auch andere Quellen der Freude, die mit Gage verbunden sind, nämlich die Coco Beans zum Beispiel oder Coco Bears waren es, genau, Coco Bears. Das Foto von Ellie und Gage zusammen, ne? Was jetzt natürlich nicht mehr so ein schönes Foto von zwei Geschwistern ist, sondern ein Hervorrufen oder eine Erinnerung an den Tod einer Figur. Ne? Der Stuhl, den sich Ellie jetzt ins Zimmer stellt. Ne? Es wurde ja beschrieben, dass Rachel diese Stühle mal gekauft hat und jeder hat irgendwie so angepassten Stuhl, wo der Name hinten drauf steht. Ne? Und das ist jetzt eine Erinnerung, der Gage ist jetzt nicht mehr da. Der ist jetzt tot einfach. Der ist jetzt
zerstört. Sitzt nicht mehr auf diesem Stuhl.
Genau.
Wir richtig. Alle anderen schon.
Ja. Und geht es uns als Lesern jetzt nicht auch so, dass wir auch, wenn wir durch die vorangegangenen Kapitel, wenn von Rachel gesprochen wird, dass wir eben nicht mehr die liebsorgende Ehefrau haben, sondern die Person, die eben diese schlimmen Erinnerungen an den Tod ihrer Schwester hat, dass das direkt irgendwie hervorgerufen wird, ja? Also, dass im Prinzip jeder Quell, jede Figur, alles, was wir hier irgendwie sehen, der Kater natürlich und so.
Damit hat es angefangen.
Ja, damit hat es angefangen, genau. Dass alles ein Quell für etwas Böses ist oder schlimme Dinge, die passiert sind.
Ja. Ja, genau. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Finde eine gute Erklärung dafür. Hm. Ja, genau. Wir hatten das letzte Mal ja schon gesagt, dass der Kater war ja wie so ein, irgendwas dazwischen. Also der war ja irgendwie da und war ja nicht mehr der Kater und er hat irgendwas ausgestrahlt. Irgendwas, was da nicht hingehört. Mhm. Irgendwas mal schön war, was mal kuschelig war, mit dem man gestreichelt hat, mit dem man gefüttert hat, mit dem man gespielt hat. Hm. Diese Assoziation hatte man ja und das ist ja dann völlig ins Gegenteil geglitten. Ja. Und das haben wir jetzt halt für alles andere.
Genau. Jetzt haben wir da auch diese Zombie-Figur, die da rumläuft. Ne? Also die Zombie-Katze sozusagen. Davon ist jetzt nicht die Rede.
Also genau. Ja,
du hast es, glaube ich, mal erzählt.
Und das, genau, was wir noch wissen, genau, da wäre ich jetzt bei der nächsten Frage. Hm. Was ist denn jetzt Church und Timmy eigentlich?
Ja, sehr gute Frage.
Wir haben jetzt schon ein bisschen rausgefunden, was Church sein könnte. Dass Church nämlich tatsächlich ein bisschen hinterhältig ist. Und dass Church tatsächlich Sachen weiß. Und sie aber nicht aussprechen kann, sondern eine Katze, kann ja nicht reden.
Ja.
Timmy dagegen schon. Mhm. Und Timmy wusste Sachen, auch nur die schlechten Sachen.
Mhm.
Ja. Und meine Theorie ist, dass egal wer da wiedergeboren wird, ja, ob das jetzt Church ist oder ob das Timmy ist oder ob es irgendwer anders ist, irgendein Igel, ein Spot oder ein Bulle, das ist immer das eine Ding. Es ist immer die eine Macht. Mhm. Nicht unterschiedlich. Das ist jetzt nicht irgendwas, was tut wie eine Katze, so, sondern das ist, ich stelle mir das vor, da sitzt wie so ein etwas tiefer in der Erde verborgen und wartet.
Mhm.
Wie auch immer, wie so eine fette Kröte irgendwo im Schlamm oder sowas, weißt du? So. Mhm. Und wartet. Und jedes Mal, wenn da irgendwer kommt und die irgendwie da begräbt, dann gibt es einen Teil von sich in die Leiche ab. Weißt du? Und es ist dann es, sozusagen. Das ist die Verbindung von dem Ding, von der Entität, ist das die Verbindung zur Außenwelt. Ja, ob das jetzt die Katze ist und so tut, als wäre es eine Katze. Wir haben ja von Imitationen irgendwie gehört. Oder ob das jetzt Timmy ist, der da jetzt rumgeht und ahnt, was jetzt hier alle, so ein Radar hat, von wegen wer was Böses macht oder was moralisch Verwerfliches macht. Das ist alles das Gleiche.
Ja, da wäre die Frage, wie man sich dann diejenigen Tiere, die zurückgekehrt sind, erklärt, die sich dann ganz anders verhalten haben, beziehungsweise die verhalten sich ja auch anders. Ne? Also es gibt ja einen Unterschied zum Beispiel zwischen Spot und dem Bullen.
Ja, vielleicht ist dann wirklich noch ein Rest über. Weil der Timmy war ja auch bei seinem Vater. Hm. Der hätte ja auch ganz woanders sein können. Aber er stand halt bei seinem Vater im Garten.
Ja.
Und George ist bei den Creeds zu Hause.
Ja.
Ja. Und der Bulle ist halt ein Bulle.
Oder es hat wirklich was damit zu tun, dass diese Macht an sich wirklich rein böse ist. Und es ist so eine Art, es ist ja die Rede von diesen Zyklen.
Ja. Ja?
Also dass die Macht einmal stärker ist und dann wieder schwächer ist. Und dass sie in den Phasen, in denen sie schwächer ist, dass dann mehr von der Persönlichkeit des Ursprungstieres vielleicht übrig geblieben ist.
Ja.
Und jetzt sind wir in einer Phase, in der die Macht sehr stark ist. Das heißt, jetzt kommt diese Arschlochkatze da zurück. Ne? Wobei wir das ja auch nicht wissen so richtig. Also es gibt ja diese Andeutung, dass Böse, oder beziehungsweise das wurde bei Churchill so beschrieben, dass er den Weg hinein in eine andere, dunklere Welt gemacht hat und dann auf halber Strecke wieder zurückgekehrt ist und irgendetwas mit sich genommen
hat. Am anderen Ende wieder rausgekommen ist.
Am anderen Ende wieder rausgekommen?
Ja, er hat den Kreis verendet.
Ah, okay.
Er ist am Ende, anderen Ende wieder rausgekommen.
Ja.
So.
Ja. Aber dass die Macht sozusagen in Church sehr stark ist, Und potenziell dann vielleicht auch in der nächsten Person, die eventuell...
Oder mit jedem stärker wird.
Oder mit jedem
Für jede, also Judd sagt ja, naja, er will, das Ding will ja Lewis haben. Hm. Womit auch immer, das wäre auch noch so eine Frage. Also was passiert dann, wenn die Verbindung, also Lewis, man geht ja eine Verbindung ein mit dem, was dort ist, wenn ich etwas begrabe, was mir lieb gewonnen ist. Ja. Und vielleicht nähert sich dadurch die Macht von dem, was dort ist. Ja, also er hat Church, hat er gesagt, naja gut, ist halt erstmal die Katze, ist schon schade, begrabe ich jetzt aber trotzdem um Ellie willen. Weil Ellie den einfach liebt, mache ich das jetzt einfach nicht, weil ich jetzt die Trauer nicht aushalte. Und Church ist wieder da und die Frage ist, was passiert dann, wenn Lewis Gage da oben begräbt, der ja sein Vater ist. Also wenn du dein eigenes totes Kind dort oben begräbst, dann hat das ja mal eine andere emotionale Verbindung als zu einer Katze. Und damit könnte ja dann auch die Macht, Wirkung, was auch immer, von diesem Wesen dort noch stärker werden. Also die Frage ist mir, was bedeutet das dann?
Ja.
Also wo soll es hin?
Ja.
Was ist das Ziel?
Ja, gute Frage.
Oder es ist wie so eine Art, gibt es ja so Tiere, fällt mir gerade nicht ein, die warten halt ewig irgendwo in der Trockenheit.
Ja.
Irgendwo, tagelang, monatelang und dann irgendwann kommt das eine Opfertier. Dann wird es gefressen und dann ist gut.
Ja.
Und dann legt sich wieder schlafen und wartet wieder, bis es weitergeht. Vielleicht ist es so eine Nummer.
Ja, vielleicht, ja.
Und wir begleiten ja Louis. Also gut, das war schon bei den Dings. Okay, machen wir später weiter.
Wir machen noch keinen Ausblick. Ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, dass ja trotzdem Church jetzt hier auf einmal wieder total ambivalent wirkt. Ne? Also beziehungsweise, dass diese Rolle des Aggressors ja eigentlich hier wieder umgekehrt wird. Ne?
Ist er nicht mehr. Nee, Louis ist der.
Louis ist der Böse.
Ja,
der
richtig.
Der potenziell den Kater treten könnte. Ne?
Ja.
Ja.
Hat vielleicht auch eine... Ja, nee, das wäre zu plump.
Also ich finde das ganz interessant, in Kombination mit der rationalen, mit diesem rationalen Erklärungsversuch, den Lewis ja dann auch hat, dass der Church zurückgekehrt ist und dass er dann sagt, ja, klar, da gibt es diesen Raben, den er mir da vor die Füße geworfen hat, aber ja, Katzen machen sowas halt auch. Ne? Kater sind dann irgendwie auch, die sind halt Tiere, die jagen andere Tiere und so.
Ja, aber er hat auch immer wieder gesagt, er frisst die Tiere.
Ja, das stimmt, er will sie eigentlich nur töten, ne? Also das ist so seine Funktion.
Also er frisst irgendwie das Futter, was er ihm da hinstellt, aber das, was er da draußen zerfetzt, das ist ja nichts.
Ja. Also in jedem Fall ist es ja so, dass man in Church, das hat man ja schon festgestellt, relativ wenig reininterpretieren kann, weil es ist halt ein Kater.
Ja, bin ich jetzt nicht mehr so der Meinung.
Ich glaube,
der weiß was.
Ja, vielleicht weiß er was, ja. Aber ich habe noch eine andere Theorie, was vielleicht spannend sein könnte, wenn wir dann beim Ausblick sind. Beziehungsweise, naja, es ist keine Theorie, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ja. ich hab was Spannendes gefunden, wo es eventuell dann eine Andeutung geben könnte, wie es weitergehen könnte, sage ich mal so. Ja, aber das machen wir später.
Ne, können wir jetzt machen. Also ich bin jetzt, wenn du jetzt keine Punkte mehr hast, ich bin erstmal durch mit meinen Sachen.
Okay, gut, nee, dann machen wir das so.
Ja, alles klar. Gehen wir gleich in den Ausblick.
Also, ich habe gerade gesagt, Church ist eine Katze und in eine Katze kann man relativ wenig reinlesen. Klar, es gibt diese Vorfälle mit dem Raben und so. Es gibt jetzt hier aber auch wieder diesen Moment, wo es ein ganz normaler Kater zu sein scheint plötzlich wieder und Lewis der Aggressor ist. Das Interessante ist ja, nehmen wir mal an, Gage wird da oben begraben und kehrt zurück.
Ja.
Man kann ja in so ein Baby oder ein Kleinkind auch erstmal relativ wenig reinlesen. Und wahrscheinlich weniger als in, wie hieß er? Timmy, ne? Den wir ja aus der Geschichte kennen.
Ja.
Glaubst du, dass das dazu führen wird, dass man vielleicht erstmal Gage für relativ normal oder sowas hält und dass es eventuell noch zu der Beerdigung einer weiteren Person kommen könnte? Denn es gibt ja auf Rachel und auf Ellie, finde ich, so ein paar Parallelen, die gezogen werden. Zum einen, ich habe von dieser Gefahr des Alltags oder dieser Dunkelheit, die mit dem Alltag verbunden ist, gesprochen. Diese ganzen Symbole, die jetzt vorher bei Gage waren, also auch zum Beispiel dieser Mickey-Maus-Besuch, dieser Disney-World-Besuch, das Händeschütteln mit dem Goofy, das sind so Momente, die in einer ähnlichen Art und Weise auch auf Ellie zutreffen könnten, nur sind es andere Sachen, die sozusagen mit ihrer Person verknüpft werden. Das ist zum Beispiel, ich fand es ganz spannend, dass hier direkt dieser Baby-Doll-Pyjama erwähnt wird.
Den sie ja, von Gage ist der, ne? Nee, Ira nee, ist
das. Das ist Ira. Ira, das ist ja. Ira, genau. Ja. Und das ist ja auch so ein Moment, wo man dann irgendwann sich vorstellen könnte, ja, Louis geht dann so durch die Wohnung und sieht diesen Babydoll-Pyjama, der erinnert sie an Ellie. Und dann diese ganzen Sachen, die vorher mit Gage verknüpft waren, nämlich das Müsli und der Stuhl, und die jetzt aber mit Ellie verknüpft werden. Das heißt, hier wird etwas aufgebaut für meine Begriffe, potenziell, dass Ellie ja auch verschwinden könnte. Ne? Das ist erstmal das zu Ellie. Ne? Also, dass es so diesen weiteren Punkt geben könnte. Und Ellie, okay. Ellie wäre jetzt wiederum ein etwas älteres Kind, was ja sich ganz anders wieder ausdrücken könnte als Gage. Ne? Wo man viel, viel mehr rausziehen könnte tatsächlich, wenn es dann zu tatsächlichen wörtlichen, verbalen Äußerungen kommt.
Ja.
Und die zweite Parallele, ich fand es ganz spannend, dass sowohl von Timmy in der Vergangenheit von diesen zerzausten Haaren gesprochen wird, als auch zu Beginn dieses Absatzes oder dieses Aktes davon gesprochen wird, dass Rachel sich auch schon relativ lange nicht mehr gewaschen hat, so ein bisschen zerzauste Haare hat und so, also so näher an den Tod rangerückt wird oder an diesen Zustand. Und das finde ich spannend, dass theoretisch hier ein Fenster aufgemacht wird. Ja, es könnte ja
Weitergehen.
Es könnte noch weitergehen.
Ja, ja, das hatten wir, glaube ich, in einer der letzten Vorausschauen schon mal irgendwie erwähnt. Mhm. Oh. Also, es muss ja, wir können jetzt mal ein bisschen theoretisieren, mal gucken, was jetzt passiert. Mhm. Wir haben jetzt das tote Kleinkind. Mhm. Und er wird den da oben begraben. Er wird den oben begraben. Das ist einfach sicher. Der wird den begraben. Die Frage ist natürlich, was passiert dann?
Ja.
Ja? Normalerweise würde der unter Verschluss gehalten werden. Was heißt normalerweise? Als gäbe es ja schon mal. Ich würde den unter Verschluss halten oder die halten den unter Verschluss, weil das einfach zu viele Fragen aufmacht. Mhm. Und die Familie wird sich nicht nur von den Goodwins oder von ihren Eltern entfernen, sondern von allen. Aha. Und wird sich so ganz seltsam in sich zurückziehen, in dem Haus, weißt du? Also wir sind schon nicht weit, die Geschichte ist nicht offen für Raum. Also wir haben nicht viele Schauplätze und wir haben auch nicht viele Leute, die da dran teilnehmen, verhältnismäßig, und es werden weniger. Und diese Leute, die jetzt als Hilfe da sind, das könnte dann zu der Theorie passen, die du gemacht hast mit dem Schleier, könnte sein, dass diese Leute einfach in Zukunft eine Bedrohung darstellen könnten, indem sie rausfinden, dass diese Familie den Jungen doch hat. Und dass sie sich immer mehr und mehr davon entfernend und distanziert. Und jedes Mal, wenn irgendjemand an der Tür klopft oder klingelt, ist das dann so ein großes Zeichen, wo wegen, Leute, ihr kennt den Drill, ihr wisst, was los ist, Gage geht runter, ja. Ellie spielt bitte hier unten oder macht ihre Hausaufgaben oder was auch immer, Rachel geht mit zu Gage runter in den Keller, ja. Und Louis wuppt die ganze Sache oben an der Tür und findet Ausreden oder irgend so ein Kram. Mhm. Also, und gleichzeitig durch diese Abschirmung sind sie ja dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem, was sie dort jetzt nur im Haus haben. Da haben sie jetzt nicht nur Church, sondern haben jetzt einfach ein totes Kleinkind, was mal Gage war, der Sachen weiß und hinterhältig unterwegs ist. Mhm. Ja? Und das führt zu einem Bruch, jetzt weiß ich noch nicht welchen, bei Rachel auf jeden Fall. Louis versucht in so einem Modus, glaube ich, auf Teufel komm raus, alles irgendwie am Laufen zu halten. Mhm. Ja, der ist da, der kümmert sich gleich irgendwie um alles, bis er vielleicht irgendwann zusammenbricht und sagt, Leute, es ist Feierabend jetzt hier gerade. Mhm. Oder Rachel schafft es einfach nicht und nimmt sich das Leben. Mhm. Und dann haben wir noch eine, das wäre dann vielleicht die Parallele dazu, okay, sie ist jetzt schon dem Tod ähnlich nah mit den 1000 Haaren und dem nicht gewaschen und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, es wird ein Bruch zu Judge kommen, und ich glaube nicht nur zu Judd, ich glaube zu allen. Mhm. Das wird richtig im Wahnsinn ausarten. Mhm. Und irgendwann wird Louis versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wie und mit wessen Hilfe und so weiter, weiß ich noch nicht. Mhm. Klar nicht. Ja. Aber er wird versuchen, diesen Kreislauf zu durchbrechen, um dieses Ding zu sehen oder zu konfrontieren oder zu bekämpfen oder so, was man halt so macht. Ja, so kommt der neue Zugezogene und die alte Macht und so, weißt du, und er ist jetzt der Auserwählte, der jetzt das schafft, das Ding zu machen, oder eben auch nicht, wir wissen es noch nicht. Das wird, glaube ich, passieren. Was mit Judd ist, ach, was weiß ich, ey. Judd wird wieder irgendeine andere Geschichte erzählen von irgendwo anders her, oder jetzt ist es vorbei mit Geschichten erzählen, also mittlerweile hat er ja irgendwie alles erzählt. Oder ist jetzt irgendwas, noch eine Frage offen? Die Lewis mal gestellt hatte und Judd irgendwie nicht beantwortet hatte?
Nö, also, nee, eigentlich nicht, oder?
Weißt, also für mich ist das jetzt erstmal klar. Der Schwiegervater wird keine Rolle mehr spielen, glaube ich. Das Thema ist abgefrühstückt. Dafür war der Konflikt auch nie so präsent und so anhaltend. Dafür gab es andere Schauplätze, sage ich mal, die wichtiger waren. Und jetzt gab es die Prügeleien, die werden sich nie wieder unter die Augen treten. Die Frage ist, was macht Rachel mit der ganzen Geschichte, dass sie das jetzt auch gehört hat? Erklärt sie sich das jetzt auch weg? So von wegen, naja, wie sie da erzählt hat, naja, beim Vater ging es während des Todes von Zelda ja auch nicht so gut. Da liefen ja die Geschäfte auch nicht so toll. Die waren auch irgendwie betroffen. Und so könnte es ja auch sein, naja, du hast meinen Vater geschlagen.
Kann auch sein, ja.
Weißt du? Und dann ist, also, die beiden kommen nicht mehr zusammen. Also kommen nicht mehr auf eine Ebene. Okay. So, dann bricht das irgendwie völlig auseinander. Ja, und Ellie, ich dachte erst, weil du gesagt hast, jetzt wird mit diesen ganzen Gegenständen, die Ellie da gesammelt hat, die ja eigentlich Gage konnotiert sind.
Also genau, also zum einen mit Gage konnotiert sind, zum anderen werden aber auch andere Dinge aufgebaut, die rein identifikatorisch für sie zu sehen.
Ja, ich dachte, du willst darauf hinaus, dass vielleicht Gage dann wiederkommt und daran erkennt, dass es Ellie ist. Weißt du so? An dem Babydoll-Pullover, an dem Sitz und so weiter. Dass er das irgendwie, dass diese Gegenstände, die waren so plastisch. Das ist Bild, du hast den Sitz und die Coco Bears und so weiter. Du hast so drei Sachen gehabt, die irgendwie für was standen und vielleicht probiert Ellie dann oder mit dem neuen Gage dann da irgendwie die Sachen aus oder er connected damit irgendwie damit so. Also irgendwie kann es sein, dass es nochmal wiederkommt oder eben auch nicht. So.
Ja. Also Gage kommt zurück.
Ja, auf hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig.
Und du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie sie damit umgehen, dass er da ist, also dass sie ihn abschotten.
Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, wir erfahren noch, was es mit diesem Ostding auf sich hat.
Ah, okay, alles klar. Ja.
Ich glaube, das kam jetzt zu oft vor. Wir wissen, was der Acker ist.
Das ist irgendwas mit C-A-A-A zu tun. Vielleicht.
Das
haben wir auch noch nicht aufgeklärt.
Das ist auch noch nicht aufgeklärt. Ja. Das hoffe ich sehr, dass das wieder kommt. Und ich hoffe sehr, dass irgendwie diese Pasco-Nummer irgendwie da reinpasst. Also die passt gar nicht rein.
Ja.
So. Noch nicht. Ja. Kein Ansatzpunkt.
Ja. Aber was ich gerade fragen wollte, wie denkst du, wird sich Gage denn verhalten? Wird man irgendwas in dieses Kind reinlesen können? Wird er irgendwie...
Ja, sprechen? Das ist halt.
Wird er irgendwas tun?
Ja, das weiß ich nicht so richtig. Also, erstmal begegnest du, also, wenn wir das jetzt nehmen, wie die der Katze begegnet sind und das auf Gage übertragen, so mit dieser Abscheu und diesem nicht so richtig streicheln und irgendwie, ach, wie riecht der und man wischt sich so die Hände ab und so. Das ist, wenn man das so auf das Kind überträgt, ist das ja, hat man ja quasi ein verwahrlostes Kleinkind dann in dieser Bude. Dass da irgendwie in der Ecke steht, weißt du? Und ja, das stelle ich mir auch so vor, so gerade so als Film, so Filmmomente.
Was? Zum Baby.
Zum Baby. Ja. Sechs. Genau. Zum Baby sechs. Jetzt erst recht. Weißt du, das hast so Filmmomente. Da geht die Tür auf und Lewis geht abends auf Toilette oder sowas und dann steht plötzlich Gage, der neue Gage, dann irgendwo in der Dunkelheit und schaut ihn an oder liegt zwischen Rachel und Lewis im Bett und stinkt da nach Moda vor sich hin oder irgend so. Also so ein Kram wird dann so passieren. So, wir werden, ich glaube, wir drehen das, was wir jetzt schon angefangen haben, in das Grauen zu drehen, drehen wir noch weiter. Es wird, glaube ich, noch richtig schlimm für alle. Das war noch nicht das Schlimmste. Das geht jetzt richtig weiter. Und ich glaube, diese Einleitung von wegen hier, das Grauen, das kann immer schlimmer werden und man gewöhnt sich nicht dran und irgendwann wird es total lächerlich. Ich glaube, das war nicht für die Beerdigung gedacht.
Ah, okay.
Dass das nicht für die Beerdigung stand, sondern für dem, also was ab jetzt passiert.
Ja, ist ein Zwischenschritt war das
noch. Ja. Genau, ja. Und das ist quasi der erste Schritt des Grauens, ist jetzt durch. Und der nächste folgt in der nächsten Nacht, wenn Lewis loszieht und Gage da aus dem Grabeinsatz rausholt. Ja. Und Judd hilft.
Ja, ja.
Auf jeden Fall hilft Judd, der kann nicht anders.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hätte noch eine Frage an dich.
Ja.
Und zwar haben wir ja dieses Zitat relativ zu Beginn aus dem Johannesevangelium, wo es um die Auferstehung von Lazarus geht. Also Jesus, ja. Also um das mal kurz zu erklären.
Lazarus, ja.
Lazarus, genau.
Ja. Ja,
Jesus kommt dann eben in diese Stadt, sieht, dass Lazarus an einer Krankheit leidet, er stirbt dann. Und dann ist es so, dass also Lazarus wird dann begraben, in einem Grab, in so einer Gruft, mehr oder weniger,
ja,
wenn man so will.
Okay.
In einer Höhle, es ist eine Höhle, glaube ich. Und dann ist es so, dass er diesen Spruch sagt, Lazarus, erstehe auf oder so, und dann tritt er wieder raus und ist aber auch der Mensch wie vorher eigentlich. Und das wird in der Bibel so gelesen, als so diese Voraussicht auf die Auferstehung Jesu und so, die dann zu Ostern dann eben passiert, ne? Wie man es halt kennt.
Wie man sich das so erhofft.
Genau. Und das Spannende ist ja, dass wir es ja hier auch mit einem Wiederauferstehungsmotiv zu tun haben,
ja.
Was aber ja das genau nicht ist, ne? Also im Prinzip sind diese Wesen, die da wiederkommen, ja eigentlich auch nach wie vor tot, ne? Also
ja.
Das ist ja das, was du gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass es nicht die Menschen oder die Tiere an sich sind, die vorher begraben wurden, sondern dass da etwas anderes reingekommen ist. Und das finde ich spannend, dass diese Körper eigentlich nur noch so als Hüllen fungieren für etwas anderes, was da drin ist. Dass wir es eben gerade nicht mit dieser christlichen Auferstehung zu tun haben, sondern mit etwas ganz und gar vielleicht bösem, teuflischem.
Uraltem Bösen.
Ja,
ja.
Genau. Also dass man eben dieses christliche Motiv, was hier aufgemacht wird, eigentlich gar nicht hat, sondern dass es so eine andere Form von Wiederauferstehung ist. Oder eigentlich ist es keine Wiederauferstehung. Es wird ja auch davon gesprochen, dass Timmy war ja schon 3 Wochen tot im Prinzip, trotz dass er da durch die Straßen nach wie vor gelaufen ist und so. Ne? Also eigentlich dient nur der Körper oder steht nur der Körper wieder auf.
Aber ja, das es gibt keine Wiederauferstehung.
Ja, genau, es gibt eigentlich keine Wiederauferstehung.
Gibt es nicht. Ja. Also du hast den Körper, aber das war's dann auch.
Ja.
Zumindest jetzt in dem Universum.
Genau.
Also ja. In dem Buch-Universum.
Ja. Das heißt, das, mit dem wir hier arbeiten, ist ja die Illusion eigentlich nur, dass Gage wieder auferstehen könnte. Und im Endeffekt stellt sich ja da die Frage,
ja.
Inwiefern hat es einen Wert, dass man diesen Körper noch vor sich hat, den man ja aufgezogen hat, dem man begegnet ist, den man liebkost hat und so weiter und so fort, wenn da aber eigentlich nicht mehr das drin ist, was ursprünglich drin war?
Naja, ich glaube, das ist die Hürde, an der Lewis noch hängt.
Hm.
Sonst wäre der sofort losgerannt.
Mhm.
Ja, der weiß ja.
Ah, okay.
Der weiß ja, also hätte das bei Church zu 100% funktioniert.
Ach so, dann meinst du, hätte er es direkt
sofort.
Hm.
Ja. Gar keine Frage.
Mhm.
Der hätte den da eingesammelt und wäre da hochgegangen.
Ja, genau.
Ja, also ja. Es ist ja, wir mussten ja Church kennenlernen und das, was mit Church ist,
ja.
Damit er herausfindet, dass es nicht so geil ist, da jemanden da oben zu begraben und auf die Wiederauferstehung zu warten.
Ja, ja,
ja. Würde ich sagen.
Ah, okay, alles klar, gut. Nee, wollte ich nur noch mal kurz einwerfen, auch wenn wir jetzt schon beim Ausblick waren. Das war nämlich tatsächlich was ich noch vergessen hatte.
Ja.
Wo wir zumindest diese ganze Lazarus-Geschichte noch mal drin haben.
Okay.
Bin mal gespannt, wie das dann auch weitergeht, ob das noch irgendeine Rolle spielt, weil es wird ja hier relativ prominent zu Beginn dieses zweiten Teils oder Aktes dann direkt mal beschrieben, ne? Zusammen mit Hey Ho, Let's Go von den Ramones.
Ja, eben. Also. Und da sind wir ja auch.
Ja.
Ah ja, ich freue mich drauf.
Ja.
Ich freue mich drauf, wie es weitergeht.
Genau.
Das finden
wir beim nächsten Mal raus dann.
Das finden wir beim nächsten Mal raus, Kapitel 40 bis irgendwann.
Mhm.
Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin. Wir sind erstmal fertig.
Genau.
Wir sind fertig. Gut.
Ja.
Dann, ihr wisst es, liken, weiter verteilen, weiter erzählen, hängt es draußen an die Straße und hört es gerne immer wieder.
Plakate.
Ja, hört vielleicht von vorne nochmal rein, falls ihr jetzt irgendwie noch was vergessen habt oder lest das Buch oder auch nicht. Wir machen es ja dann auch für euch.
Richtig.
Hört einfach weiter und dann hören wir uns dann das nächste Mal wieder. Dann
genau.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.